Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Wenn sich am Wochenende die Vertreter der Industrieländer zum G20-Gipfel in Japan einfinden, will sich auch US-Präsident Donald Trump am Rande der Konferenz in Osaka mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping treffen, um den Handelskonflikt zu lösen. Der Ort scheint gut gewählt. Wir stellen Osaka heute vor. Außerdem im Programm das EuGH-Urteil zur Überprüfung von Messstationen und die Start-up-Konferenz Pirate Summit. Zunächst aber wie immer zu Beginn zur Börse nach Frankfurt am Main und zu meiner Kollegin Dorothee Holz. Wir wollen heute auf neue Konsumdaten schauen, denn die haben sich verschlechtert. Weil bei vielen Arbeitnehmern die Angst vor einem Jobverlust wieder steigt, sinken die Einkommenserwartungen und damit die Konsumlaune. Für Juli prognostiziert das Marktforschungsinstitut GfK einen Wert von 9,8 Punkten nach 10,1 Punkten im Juni. Das wollen wir heute im Börsengespräch vertiefen, Frau Holz.
Ja, ist auf die Konsumenten etwa kein Verlass mehr. Der Konsum wird ja als wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft gesehen, als zweite Säule sozusagen. Aber wie stark ist diese Säule noch? Und darüber möchte ich mit David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland der Schweizer Bank, Julius Bär sprechen. Herr Kohl, die Kauflaune der Bundesbürger hat zum zweiten Mal in Folge abgenommen. Lesen Sie daraus schon einen Trend ab?
Das wäre vielleicht noch zu früh. Also man muss sich natürlich immer vor Augen halten, dass der Konsum recht stark ist, und zwar nicht so stark wegen der Laune, sondern tatsächlich wegen dem sehr robusten Arbeitsmarkt. Die Beschäftigungsquoten sind durchaus sehr, sehr gut, und das hilft im Prinzip hauptsächlich dem Konsum. Und da kann man vielleicht auch mal Phasen überwinden, wo die Laune nicht so gut dabei ist. Hauptsächlich ist, dass man eine Beschäftigung hat, und Hauptsache ist, dass die Löhne stimmen.
Da werden wir genauer drauf schauen. Es gibt auf jeden Fall gute und schlechte Nachrichten bei dieser jüngsten GfK-Umfrage. Die Deutschen neigen verstärkt zu größeren Anschaffungen. Das kann man ja positiv sehen. Aber man kann darin ja auch einen Vorzieheffekt sehen.
Ja, richtig. Bei den größeren Anschaffungen, da muss man, ich denke mal, das kommt direkt aus dem robusten Arbeitsmarkt. Das ist vielleicht die beste Erklärung dafür, dass man halt im Prinzip wirklich hier auf diese leichten Abschwünge reagiert, vielleicht die Einkommen nicht mehr so kräftig sind. Also die Dynamik lässt nach, aber man ist sich doch hier relativ sicher, dass die Beschäftigung im Großen und Ganzen Bestand haben wird. Dazu passt auch die unglaublich große Zahl an offenen Stellen. Also es sind Stellen immer noch unbesetzt. Das heißt, wenn wir hier eine Dynamik haben und sagen, es gibt vielleicht Entlassungen und es gibt die eine oder andere Unsicherheit, gerade in den Bereichen verarbeitendes Gewerbe, dann muss man sagen, dass das eben wieder aufgefangen wird durch wirklich offene Stellen, die es noch in so großem Maß gibt.
Es gibt aber eine Kennziffer, die doch etwas beunruhigend aussieht, und zwar sind die Einkommenserwartungen, die auch abgefragt werden, sehr schwach. Hier gab es einen regelrechten Einbruch, zweistellig. Die Sorge vor Jobverlusten sei gestiegen, droht dann doch ein Ende des Jobbooms?
Naja, man muss das ganz klar benennen. Wie gesagt, wir haben gerade eine Wachstumsschwäche, die in diesem Bereich verarbeitenden Gewerbe doch deutlich ist. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist global so. Natürlich wird in dem Bereich dann auch der eine oder andere Job verloren gehen. Der Dienstleistungsbereich dagegen, und das ist diese Spaltung, die wir sehen, der sucht immer noch händeringend. Das heißt, wenn Sie einen Übergang von diesem zum nächsten haben, ja, richtig, dann sind die Einkommensaussichten auch für diese Zeit eben nicht gegeben. Insgesamt, muss man sagen, hält sich da Deutschland noch sehr robust.
Sie haben den Dienstleistungsbereich angesprochen, aber gerade da wird nicht oder häufig nicht so gut gezahlt. Also dann bleibt ja auch doch weniger Geld.
Das ist auf alle Fälle eine Erklärung dafür, die Sie hier bemühen können, warum eben gerade die Einkommenskomponente hier leidet. Insgesamt müssen wir sagen, wir müssen uns immer wieder fragen, ob die schwache Konjunktur, die wir beim IFO-Geschäftsklima sehen, die wir bei den Einkaufsmanager-Indizes sehen, die wir insgesamt in der Industrie und im weltweiten Handel sehen, ob das schon Ansteckungseffekte hat und sogenannte Abwärtsspiralen auslöst. Und da ist der Arbeitsmarkt natürlich die entscheidende Säule, ob es eben hier nicht nur zu Einkommensverlusten, die Sie erwähnt haben, sondern eben auch zu massiven Entlassungen gibt. Denn das sind dann die Treiber, die dann wirklich zu weniger Konsum führen und dann wiederum zu noch weniger Industrie. Aktivität und ob diese Abwärtsspirale kommt. Deswegen unter genauer Beobachtung diese Zahlen. Natürlich, sie interessieren uns sehr, auch für die Börse sind sie interessant. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, muss man sagen, es handelt sich hier um eine Abkühlung, und der robuste Arbeitsmarkt ist immer noch da. Das heißt, es ist noch verfrüht, hier wirklich die Segel zu streichen.
Vielen Dank, das war David Kohl mit doch recht optimistischem Einblick oder Aussichten und Abkühlung, das könnte man draußen auch vertragen. Vielen Dank.
Ja, danke auch von mir. Gibt es denn Auswirkungen der Konsumdaten auf den DAX, Frau Holz?
Ja, zunächst gab es die. Der DAX ist mit Verlusten gestartet. Es sah schon nach dem dritten Verlusttag in Folge aus, aber der Aktienmarkt hat sich berappelt. Es geht um 0,4% hoch auf 12.276 Punkte. Es scheint wieder Hoffnung aufzukeimen, dass sich im Handelsstreit was bewegen könnte. Sie haben es schon erwähnt, dass sich Trump und Xi beim G20-Gipfel treffen wollen. Vielleicht kommt es tatsächlich zu einer Annäherung.
ThyssenKrupp ist überraschend stark ins Plus gerückt. Wie kommt das?
Da blühen Übernahmefantasien. Angeblich bereitet der finnische Aufzughersteller Krone ein Übernahmeangebot für die Aufzugsparte von ThyssenKrupp vor. Diese Sparte gilt als Kronjuwel, als Cash-Cow. Da müsste schon einiges hingeblättert werden. Es kursieren Zahlen zwischen 12 und 15 Milliarden Euro. Und das treibt die Aktien um gut 8% nach oben. Aber was bleibt da noch von ThyssenKrupp?
Dann schauen wir noch kurz an den MDAX. Dort ist der Chemikalienhändler Brenntag gelistet. Ihm werden unrechtmäßige Lieferungen nach Syrien vorgeworfen. Bei aller Vorsicht, das dürfte nicht gut ankommen.
Ja, die Aktien tief im Minus, 5,5%. In mehreren Berichten war die Rede davon, dass Brenntag waffenfähige Chemikalien nach Syrien geliefert habe über eine Schweizer Konzerntochter. Das bestätigt Brenntag, weist aber alle Unrechtmäßigkeiten von sich.
Dann der Euro- und Goldkurs und die Staatsanleihen bitte noch.
Der Euro etwas tiefer bei einem Dollar 13,64. Bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,35%. Gold wieder zurückgefallen um 23 Dollar auf 1.406 Dollar.
Börseninformationen von Dorothy Holz. Vielen Dank. Sie sollen sich zum Freihandel bekennen, wenn sich die Repräsentanten der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im japanischen Osaka treffen. Zum ersten Mal richtet Japan in diesem Jahr einen G20-Gipfel aus. Und Osaka mit 2,7 Millionen Einwohnern, die zweitgrößte Stadt und das wirtschaftliche Herzstück des Landes, scheint dafür der richtige Ort zu sein. Ein Porträt von Katrin Erdmann.
Oba, pa! Oba, 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 too hot!
Der neueste Hit der Oba-chan, der schrillen Tanten von Osaka. Den haben die Frauen, ihr Durchschnittsalter ist 66, extra für den Gipfel aufgenommen. Sie stehen für die Lebensfreude und den Humor hier in Osaka, im Westen Japans. Ebenso wie die verrückten Tanten gehört das gute Essen nach Osaka, zum Beispiel Takoyaki-Bällchen. Was dort reingehört, erklärt Naoaki Morita, der im Büroviertel Umeda ein Geschäft betreibt. Tintenfisch, japanische Zwiebeln, Teig und kleine Tempuras. Tempura, das ist ein Teig, der hier zerbröselt wurde. Mit einem kleinen Pinsel verteilt Morita anschließend Öl in einem Brateisen und füllt die Zutaten nacheinander ein. Nach etwa 15 Minuten nimmt Morita einen kleinen Piekser. Jetzt müssen aus der Masse noch Bällchen werden. Den Teig darf man nicht zu viel anfassen, sonst wird er klein. Für den bevorstehenden G20-Gipfel hat der Ladenbesitzer nicht viel übrig. Ich interessiere mich nicht so für den Gipfel, aber ich habe dennoch ein bisschen Angst vor Anschlägen, weil ja hier so viel Polizei ist und die Medien so viel berichten. Der 37-Jährige findet es falsch, dass der Gipfel in einer Stadt ausgetragen wird. Mitten in Osaka erhebt sich das Wahrzeichen, die Burg. Anfang der Woche bummeln hier, umgeben von Polizeifahrzeugen, noch Touristen. Ende der Woche wird hier viel abgeriegelt sein, weil die mächtigsten Politiker und Politikerinnen der Welt hier zu Abend essen. Auch viele Straßen werden gesperrt sein, im Nahverkehr gibt es Einschränkungen. Viele Bewohner freuen sich trotzdem, dass nicht immer die Hauptstadt Tokio im Mittelpunkt steht. Ich bin schon stolz, dass so viele Staatsgäste kommen. Das ist doch gut für Osaka. Das hat es bisher noch nie gegeben. Darauf bin ich wirklich stolz. Ich freue mich sehr und hoffe, dass Osaka davon profitiert. Osaka war im Mittelalter mal Hauptstadt und ist jetzt Handels- und Hafenmetropole mit der längsten Shoppingmeile Japans und zwei großen Bordellvierteln, die erstmals seit 30 Jahren zum Gipfel zwei Tage schließen. Da Prostitution in Japan verboten ist, sind die Etablissements offiziell als Restaurants deklariert und werden geduldet. Ein Mädchen serviert einem erst das Essen und dann gibt es sozusagen freiwillige Liebe. Erzählt Restaurantbesitzer Atsushi Matsumoto. Mit seinen weißen Lampions wirkt das Viertel Tobita Shinchi fast gemütlich. Dass es jetzt hier zwei Tage keinen Sex geben wird, sei eine freiwillige Entscheidung, versichert er. Alle 159 Restaurantbesitzer haben sich im vergangenen Herbst zusammengesetzt und beschlossen, zum G20-Gipfel zu schließen. Wir wollen damit unseren Beitrag zum Erfolg des Gipfels leisten. Dennoch, da eine Viertelstunde freiwillige Liebe umgerechnet 90 Euro kostet, dürfte Matsumoto erstmal viel Geld verlieren. Fehlt noch das Zentrum der Macht für die zwei Gipfeltage. Das liegt auf der vorgelagerten Insel Sakishima im Intex Osaka, einem Kongresszentrum aus den 80er Jahren. Zum Gipfel wurden dort jetzt noch schnell die letzten japanischen Hocktoiletten gegen westliche ausgetauscht.
Über den Versammlungsort des G20-Gipfels Osaka war das ein Porträt von Katrin Erdmann. Dürfen Gerichte auf Antrag einzelner Bürger überprüfen, ob Messstationen ordnungsgemäß eingerichtet wurden, und ist ein Grenzwert im Sinne der EU-Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft bereits überschritten, wenn das an einer Messstation der Fall ist? Der EuGH sollte diese Fragen heute klären und ein Urteil fällen. Mehr dazu von Paul Vorreiter.
Wo Stationen zur Messung der Luftverschmutzung aufgestellt werden, darf nicht willkürlich gewählt werden. Der Europäische Gerichtshof hat heute in seinem Urteil festgestellt, dass die EU-Luftqualitätsrichtlinie detaillierte Regelungen enthält. Zum Beispiel maximal 10 Meter von der Straße entfernt. In der Regel sollten die Proben in einer Höhe von 1,50 Meter bis 5 Metern genommen werden. An Verkehrshotspots müssen die Luftproben für einen 100 Meter langen Straßenabschnitt repräsentativ sein. Gemessen wird dabei sowohl in der Rushhour als auch in den Nachtstunden, wenn weniger Verkehr auf der Straße ist. Daraus wird ein Jahresmittelwert an gesundheitsschädlichem Stickstoffdioxid errechnet. Der darf nicht über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Auf klare, präzise und nicht an Bedingungen geknüpfte Verpflichtungen können sich auch Einzelpersonen gegenüber dem Staat berufen, also vor Gericht gehen, wenn sie Zweifel haben an der Standortwahl der Messstellen. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, findet das gut.
Natürlich haben jetzt auch Bürger die Möglichkeit, gegen ihre Verwaltung vorzugehen. In der Regel sind es die Bundesländer. Und ich würde eben jedem Bundesland empfehlen, in den ungefähr 35 Städten, in denen wir erhebliche Probleme mit den Dieselabgaswerten haben, jetzt die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Es ist Sache der nationalen Gerichte zu prüfen, ob die Behörden richtig vorgehen, ob sie die Messstellen dort einrichten, wo die höchsten Belastungen zu erwarten sind, und zu prüfen, ob die Behörden ausreichend viele Messstellen positionieren. Sie müssen bei der Standortwahl auch vermeiden, dass unbemerkt Grenzwerte überschritten werden, ihre Entscheidung auf wissenschaftlichen Daten stützen und die Standortwahl laufend dokumentieren, damit sie auch im Laufe der Zeit weiterhin gerechtfertigt ist. Falls die Behörden die Standorte entgegen der EU-Richtlinie aufstellen, dürfen die Gerichte Änderungen anordnen. Jürgen Resch sieht folgende Konsequenzen.
An jeder Stelle, an der eben in einer Stadt eine Überschreitung gemessen wird oder berechnet wird, müssen Grenzwerte eingehalten werden. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass wir mehr Fahrverbote für die besonders schmutzigen Dieselfahrzeuge bekommen. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass wir endlich die Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller dann auch in der Praxis sehen.
Der EuGH klärte auch die Frage, ob gegen die EU-Vorgaben zur Luftqualität bereits verstoßen wird, wenn lediglich bei einer einzigen Probeannahmestelle eine höhere Belastung gemessen wird. Die Antwort des Gerichts ist ja. Den Mittelwert aller Messstationen in einem Gebiet zu nehmen, gibt laut den Richtern keinen zweckdienlichen Hinweis darauf, wie stark die Bevölkerung Schadstoffen ausgesetzt ist. Michael Bloss, Abgeordneter der neuen Grünen-Fraktion im Europaparlament, sieht damit auch ein Schlupfloch geschlossen.
Diejenigen, die versucht haben, an den Grenzwerten herumzutricksen, indem sie die Messstellen verschieben, die wurden durch dieses Urteil ganz klar in ihre Schranken verwiesen. Jetzt muss sich die Politik wieder darauf konzentrieren, was wirklich wichtig ist: saubere Luft in den Städten zu schaffen, die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern ernst zu nehmen und nicht darum, die Scheindebatten um die Standorte von den Messstellen zu führen.
Ähnliche Kritik auch von der Linksfraktion im Bundestag. Ingrid Remmers, verkehrspolitische Sprecherin, teilte wörtlich mit, Grenzwerte anzuzweifeln und Messgeräte so lange hin und her zu schieben, bis die Ergebnisse passen. Diese Taktik von Bundesverkehrsminister Scheuer sei nun endgültig gescheitert.
Schon das Überschreiten von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gilt als Verstoß gegen EU-Regeln, urteilten heute die obersten Richter in Luxemburg. Paul Vorreiter berichtete. Der Private Summit in Köln bezeichnet sich als the craziest Startup Conference überhaupt. Eine dreitägige internationale Startup-Konferenz, die zum Ziel hat, Gründer und mögliche Investoren zusammenzubringen. In gerade einmal 3 Minuten müssen die Gründer ihre Geschäftsideen vorstellen. Die Besten bekommen eine Anschubfinanzierung. Spannend? Martin Schütz weiß mehr.
Der Pirate Summit ist ein Treffen von Unternehmensgründern und Investoren. Till Ohrmann ist einer der Organisatoren. Mehr als 1000 Menschen begrüßt er bis Freitag in Köln. Die meisten sind junge Unternehmensgründer.
Das sind Gründer, die ein in der Regel digitales Unternehmen aufgebaut haben, was das Potenzial hat, schnell zu wachsen. Das sind in der Regel bei uns so zwischen 500 und 600. Dann kommen auch ganz schnell automatisch die Investoren, die sagen, ach guck mal, da bringt mir jemand ganz tolle Startups auf dem Tablett für 2 Tage, 3 Tage.
Die potenziellen Investoren sind Beratungsfirmen, klassische Industrieunternehmen oder vermögende Privatpersonen. Die Teilnahmegebühr von bis zu 2000 Euro stemmen sie locker. Die Gründer zahlen 99 Euro. Darin sind für sie auch 3 Minuten auf einer Bühne enthalten. Die sind ihre Chance, um die Investoren zu begeistern, dass sie ihr Portemonnaie öffnen und in das junge Unternehmen einsteigen. Wer sich wirklich durchsetzt und Partner findet, kann Till Ohrmann auch nach fast 10 Jahren als Organisator nicht sagen. Das hängt aus seiner Sicht an zu vielen Faktoren.
Ich glaube, dass es ein absoluter Kernpunkt ist, dass man für diese Idee brennt und auch die Flamme jetzt nicht nach 3 Monaten ausgeht. Also diese Langfristigkeit auch dahinter. Und ich glaube, dann gibt es ganz viele kleine Eigenschaften, die so im Pott dazu führen, dass es hinterher erfolgreich ist. Und da gehört auch, und das ist wiederum eine sehr relativ große Komponente, sehr viel Glück dazu.
Nach Köln kommen Unternehmensgründer aus der ganzen Welt, natürlich auch aus Deutschland. Bei denen kann Sascha Schubert vom Bundesverband Deutsche Startups im Vorfeld ziemlich genau sagen, wie alt sie sind und welche Ausbildung sie haben.
Den Modelltypen des Gründers, der Gründerin, der ist im Schnitt so 27, 28. Der hat in der Regel BWL studiert oder VWL, aber danach kommen dann auch die Ingenieure, danach kommen dann oft auch die Informatiker, die Chemiker, die dann im Grunde genommen mitgründen und zusammen das Unternehmen aufbauen.
Neben der Jagd nach Investoren sind die Gründer auch noch auf Tipps aus. Denn wenn sie die Anfangsphase überlebt haben, wachsen einige Startups sehr schnell. Und das stellt viele Gründer vor die nächsten Probleme. Deswegen finden auch Diskussionsrunden statt, in denen erfolgreiche Unternehmensgründer den Neulingen erklären, wie sie das richtige Personal finden oder ihre Mitarbeiter motivieren können. Der Pirate Summit findet in einer ziemlich ungewöhnlichen Umgebung statt, in Odonien, einem Areal in Köln, das eigentlich ein Schrottplatz ist, das aber mittlerweile als Kulturzentrum, Atelier und Werkstatt genutzt wird und auf dem skurrile, rostige Metallskulpturen und abgesägte Flugzeugteile installiert sind. Es ist eingebettet zwischen Eisenbahntrasse, Verkehrsachse und einem Bordell.
Über die heute beginnende Start-up-Konferenz in Köln war das Martin Schütz. Der Deutsche Bauerntag widmet sich in diesem Jahr dem Wandel in der Landwirtschaft hin zu mehr nachhaltiger und ökologischer Bewirtschaftung, was natürlich mit den Klimaveränderungen zu tun hat, deren Folgen wir seit Tagen wieder spüren und unter denen auch in diesem Jahr die Bauern wieder besonders leiden könnten, sollte die Hitzewelle so weitergehen. Zum Auftakt spricht zur Stunde in Schkeuditz Bauernpräsident Joachim Ruckwied, der verspricht, dass die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 drastisch senken will. Der Wandel in der Landwirtschaft muss aber auch eine andere Umverteilung der EU-Fördergelder umfassen, die sich in Zukunft nicht mehr nach dem Prinzip je größer der Betrieb, desto mehr Geld gibt es aus Brüssel richten soll. Barbara Brähler dazu.
Aktuell geht ein Großteil der EU-Agrarhilfen als Direktzahlungen an den Landwirt. Dabei richten sich die Hilfen in erster Linie nach der Größe der betriebswirtschaftlichen Fläche. Heißt, je mehr Fläche, desto mehr Geld. Künftig soll das Geld anders verteilt werden. Geplant ist, ab 2021 kleinere und mittlere Betriebe stärker zu begünstigen. Biobauer Dirk Bartel aus Nordsachsen mit seinen 200 Hektar Agrarflächen und seinen rund 100 Mutterkühen würde sich über solch eine Förderung freuen. Allerdings muss der Vorschlag von EU-Kommissar Phil Hogan noch von den EU-Staaten beraten und die Zustimmung vom Europaparlament finden. Biobauer Bartels Devise lautet daher:
Ja, wir warten erst mal ab. Und wenn da keiner von der Biolandwirtschaft dabei ist bei diesen Verhandlungen, dann werden wir da ein bisschen hinten runterfallen.
Bernhard Probst, Chef eines großen Ökolandwirtschaftsbetriebes bei Dresden, findet manche Förderkultur in der EU einfach schlecht, weil sie nichts Gutes bewirke.
Die schreien immer nur nach Fördermitteln, was dazu führt, dass man irgendwann immer nur noch mehr schreien muss. Weil zu was führen, wenn es so viel Fördermittel, Flächenprämie gibt, das führt ja nur dazu, dass die Pachtpreise langfristig steigen.
Ein Problem, mit dem vor allem kleinere und mittlere Betriebe zu kämpfen haben. Sie kommen nicht an Flächen, wenn doch, sind diese oft zu teuer und um von konventioneller auf Öko- oder Biolandwirtschaft umzustellen, haben die Pachtverträge mit 5 Jahren eine zu kurze Laufzeit, erklärt Biobauer Bartel.
Wir brauchen ungefähr 2 bis 3 Jahre, um umzustellen. da haben wir nur Umstellungsgetreide und das kriegen wir am Markt schlecht verwertet und haben da natürlich einen Nachteil. Ich würde mir wünschen, dass wir da 10, 12 Jahre Pachtverträge machen, damit wir auch als Biobauern dort die Möglichkeit haben, eine ordentliche Bewirtschaftung zu machen.
Und die Biobauern sorgen für nachhaltige und umweltverträgliche Landwirtschaft. Das Thema beim Deutschen Bauerntag.
Soweit Barbara Brähler. Jede Menge Wind hat den Ökostromanteil im ersten Halbjahr deutlich ansteigen lassen. Und damit beginnen die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Der Anteil der erneuerbaren Energien lag bei 44%, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft mit. Das sei ein Halbjahresrekord gewesen. Die Windkraft an Land war der größte Erzeuger von Ökostrom. Der Verband fordert dennoch, um das Ziel der Bundesregierung von 65% Ökostromanteil zu erreichen, müssten Hemmnisse beseitigt werden, genannt wurden etwa Flächenbeschränkungen für Windkraftanlagen. Wohnungen und Häuser haben sich im ersten Quartal erneut verteuert, nämlich um 5%, so das Statistische Bundesamt. Der Boom mache sich sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen bemerkbar. Allerdings war der Preisanstieg auf dem Land nicht ganz so stark. Wegen der niedrigen Zinsen, der guten Konjunktur und einer starken Zuwanderung in die Städte steigen die Immobilienpreise seit fast 10 Jahren. Die Bundesbank warnte schon mehrfach, Wohnungen und Häuser in Städten seien bis zu 30% überteuert. Der größte Buchgroßhändler Deutschlands ist gerettet. Der Stuttgarter Koch, Neff und Volkmar KNV wird von der Berliner Logistikfirma Zeitfracht aufgefangen, wie der Insolvenzverwalter mitteilte. Das Familienunternehmen übernimmt das operative Geschäft und alle 1600 Mitarbeiter. KNV hatte im Februar Insolvenz angemeldet. Zeitweise war dadurch die Belieferung von Buchhandlungen in Gefahr. Der Paketboom in Deutschland nimmt kein Ende. Im vergangenen Jahr seien 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden, teilte der Bundesverband Paket- und Expresslogistik mit. Mit fast 5% mehr als ein Jahr zuvor. Wesentlicher Treiber seien private Bestellungen gewesen.
Vielen Dank, Sina Fröndrich. Und zur Wirtschaftspresse, die sich mit der gestiegenen Zahl von Ladendiebstählen beschäftigt. Rund ein Viertel davon gehen auf das Konto organisierter Banden. Da ist nach Ansicht der Kommentatoren auch der Staat gefragt.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, der Rechtsstaat hat ein massives Problem, wenn Einzelhändler Ladendiebstähle nicht mehr anzeigen, weil sie den Eindruck haben, dass die Strafverfolger bereits kapituliert haben. Der Staat muss dringend mehr Biss zeigen. Der Handelsverband liegt richtig, wenn er härtere Mindeststrafen für Langfinger fordert. Das scheint in Berlin aber noch nicht angekommen zu sein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung teilt diese Auffassung. Trotz starker Worte der Politik und reichlich Ankündigungen fühlen sich viele Händler vom Staat alleingelassen. Viele Verfahren werden immer noch wegen angeblicher Geringfügigkeit der Tat eingestellt. Zu Recht warnt der Handelsverband vor einer Bagatellisierung dieser Delikte. Wer glaubt, zur Entlastung der Justiz müssten kleinere Ladendiebstähle nur als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, liegt falsch. Im Bundeskabinett ging es heute um den Regierungsentwurf zum Etat 2020 und die mittelfristige Finanzplanung. Dazu heißt es in der Süddeutschen Zeitung, Finanzminister Scholz hat den Haushalt auf Kante genäht und das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Er ist halt der Kassenhüter der Großen Koalition. Zugleich aber wird es höchste Zeit, sich auch beim Bundeshaushalt ehrlich zu machen. Das Festhalten an der Politik der schwarzen Null um jeden Preis bringt die Bundesrepublik nicht weiter. Die politischen Konstellationen in Europa, aber auch weltweit ändern sich dramatisch, ebenso die wirtschaftlichen. Zugleich tauchen mit Wucht riesige Aufgaben auf wie der Schutz des Klimas oder die digitale Arbeitswelt. Da reicht es nicht mehr, ein paar Milliarden Euro in einen Energie- und Klimafonds zu legen. Falls sich die Planung auch umsetzen lasse, bemerkt die Börsenzeitung, bliebe der Bund eine Dekade lang frei von Nettokreditaufnahme, ohne sich zu bescheiden. Einnahmeausfälle aus dem Abbau des Solidaritätszuschlags sind schon berücksichtigt. Von einem scharfen Spardiktat des Bundesfinanzministers kann also keine Rede sein. Darüber hinaus hat der Bundeshaushalt in den vergangenen Jahren ohnehin nicht mit einer Null abgeschlossen, sondern fast unbemerkt deutliche Überschüsse erwirtschaftet. Forderungen nach einem Abschied von der schwarzen Null gehen deshalb in die Irre.
Soweit die Wirtschaftspresseschau mit der Wirtschaft am Mittag zu Ende geht. Mehr dann ab 17.05 Uhr. Deutschland heute im Anschluss erklärt, wie Tübingens OP Grundeigentümer zum Bauen zwingen will. Ich bin Ursula Mense und ich danke wie immer für Ihr Interesse. Heute allerdings zum letzten Mal, denn ab jetzt werde ich keine Wirtschaftssendung mehr im Deutschlandfunk moderieren. Ich gehe in Rente. Darum sage ich Adieu. Es war mir eine Ehre.